Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir machen heute weiter im Galaterbrief. Und zwar ab Kapitel 4, Verse 1 bis 7. Ja, das ist ein bisschen schlecht aufzuteilen gewesen. Ich weiß nicht, hätte ich jetzt mehr gemacht, dann wäre es zu lang geworden. So ist es jetzt, glaube ich. Na, also ich musste mich erst, als ich so überlegt habe, mache ich jetzt beide Textabschnitte. Da dachte ich mir, das wird zu lang. Na, und da hatte ich dann gedacht an einen Witz, den ich mal gehört habe. Und zwar kommt ein Pastor und ein Busfahrer an der Himmelstür und Petrus steht da und sagt zum Pastor, du kannst hier nicht rein. Und der Pastor, warum? Na, und der Busfahrer tritt ein. Da fragt der Pastor, wieso darf der Busfahrer rein und ich nicht? Ja, bei deinen Predigten hat jeder geschlafen, aber wenn er gefahren ist, hat jeder gebetet. Ja, deswegen habe ich gedacht, lieber ein bisschen weniger. Also Galater 4, die Verse 1 bis 7. Ich lese mal erstmal den Text vor. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch Unmündige waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ja, wenn wir so den Text lesen, da habe ich mir die Frage am Anfang gestellt, sagt das denn das aus, dass der Mensch wirklich vorherbestimmt ist, dass er prädestiniert praktisch dafür ist, um zu Gott zu kommen. Aber ja, ich denke, das ist nicht der Fall. Aber ich weiß, dass Gott schon von vornherein sieht, wer sich bekehren wird. Das Problem, einfach was wir haben, wir verstehen nicht diese Dimension der Ewigkeit. Was ist Ewigkeit? Davon haben wir alle irgendwie keine Ahnung. Also wir können uns ein paar Sachen vorstellen, aber wirklich zu sehen, was Gott sieht, ist schwierig für uns. Wir können es nur lesen, dass er Sachen sieht, sogar Eventualitäten könnte er sehen. So hat er David einmal davor bewahrt, dass er von König Saul gefangen wird. Er war in einer Stadt und hat gebetet, werden die mich ausliefern? Und Gott hat gesagt, sie werden dich ausliefern. Da ist David dann aus dieser Stadt rausgegangen. Er wusste, was passieren würde. Also so weit kann Gott sehen. Also Gott weiß, wer sich einmal bekehrt und wer nicht. Aber er hat nicht den Menschen dafür gemacht, zu ihm zu kommen oder verloren zu gehen. Das hat er nicht. Ja, der unmündige Erbe ist ein Mensch, der sich noch nicht bekehrt hat. Aber Gott weiß, er wird es tun. So, wenn wir in der Mathematik gucken, es gibt Dimensionen, ne, die Länge, die Breite, die Höhe und die vierte Dimension gilt meistens als Zeit. Wenn damit gerechnet wird, ist es die Zeit. Komischerweise kann man aber auch noch viel höher rechnen, in noch viel mehr Dimensionen. Man kann locker hoch 5, hoch 6, hoch 1000 kann man rechnen. Also muss es noch mehr Dimensionen geben, als nur das, was wir hier sehen, Raum und Zeit. Gott selbst lebt in der Ewigkeit, also außerhalb unserer begrenzten Wahrnehmung. Für ihn ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft genauso bekannt und einsichtig. Der sieht das, was morgen geschieht und das, was in 1000 Jahren geschieht, genauso wie das, was am Anfang der Grundsteinlegung der Welt und vor 1000 Jahren oder so geschehen ist oder was jetzt gerade passiert, ist für ihn egal. Er sieht alles gleichzeitig. Unvorstellbar, ne? Also wir leben hier absolut in der Gegenwart. Wir können Pläne für morgen machen. Ob die zustande kommen, wissen wir nicht. Okay, das, was geschehen ist, das wissen wir. Zum Glück vergessen wir vieles auch, so dass wir uns nicht mal quälen müssen mit dem, was früher einmal war. Aber Gott sieht alles und weiß alles. Und für ihn ist das eins. Das ist genauso wie, wenn du ein Buch hättest, jede Seite hättest du vor dir liegen und könntest alles gleichzeitig lesen. So könnt ihr euch das in etwa vorstellen. Du guckst drauf und siehst alles. Zur gleichen Zeit. Könnte man schnell Bücher lesen, ne? Vor allem den Text auch nicht vergessen. Also so könnt ihr euch das in etwa vorstellen. Also, weil er eben in die Zukunft sehen kann, weiß er auch, wer sich bekehrt und wer nicht. Und er handelt mit Menschen. Auf der einen Seite gibt er jeden die Chance einmal, jeder Mensch wird einmal gerufen. Aber ich glaube auch, dass Gott unterschiedlich bei Menschen handelt. Bei einigen fragt er häufiger nach. Und er weiß auch, wer kommt. Also wenn wir den Ruf hören von ihm, sollten wir auf alle Fälle mit Ja antworten. Denn wir wissen nicht, ob es noch eine Chance gibt. Bei einigen ja, bei anderen nein. So, der Mensch, der gläubig wird, der hat diesen Ruf gehört und ist ihm nachgefolgt. In irgendeiner Form wurde er von Gott gerufen. Sei es durch andere Menschen, die Gott verkündigt haben, vielleicht auch durch eigenes Nachdenken. Viele kommen im Nachdenken, nur wenn sie in der Natur sind. Andere brauchen erstmal Probleme, um über den Sinn des Lebens nachzudenken und auf einmal feststellen, das kann doch alles, ist doch alles sinnlos ohne Gott, es muss einen geben. Da gibt es Unterschiede. So, der unmündige Erbe ist ein Mensch, der das Erlösungswerk vom Kreuz, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, also noch nicht im Glauben angenommen hat. Im Moment also, in der Zeit, besteht in ihm oder besteht zwischen ihm und einem Sklaven oder einem Knecht kein Unterschied. Er ist unmündig. In der Antike war das sogar so, dass die Kinder erzogen wurden von Sklaven, von Knechten, also bei reichen Familien zumindest, bei ärmeren natürlich nicht. Aber bei den Reichen war das durchaus üblich, dass Sklaven eben die Kinder versorgt haben und erzogen haben. Und die Kinder mussten auf die hören. Ja, obwohl er eigentlich der Erbe ist, hat er so lange keine freie Hand über sein Erbteil, bis er mündig geworden ist. So lange steht das unter Verwaltern oder unter dem Vormund. Der teilt ihm das zu, was er braucht praktisch. Aber er hat keinen Zugriff auf dieses Erbteil. Bis zu der Zeit, wo er mündig wird. Ja, in der Welt ist das unabhängig, also es ist abhängig vom jeweiligen Land. In einigen Ländern ist man schon früh volljährig, teilweise mit 14, hier in Deutschland mit 18 erst. Und da gibt es Gesetze, die das festlegen. Und entsprechend giltst du dann als mündig und darfst dein Erbteil dann antreten. Natürlich, Voraussetzung ist natürlich in der Welt, dass derjenige, den man beerbt, auch gestorben ist. Ne? Das ist klar. Das, ohne dem gibt es kein Erbe. Bei Gott sieht das allerdings anders aus. Ja, bei Gott kriegt man die Zusage, dass du überhaupt der Erbe bist und eine feste Zuversicht, dass du Erbe bist bei der Bekehrung. Du hast dann eigentlich schon einen Anteil, kannst aber noch nicht darauf zugreifen. Aber du hast eine feste Hoffnung und eine Zuversicht auf dieses Erbteil und du weißt, du bist Gottes Sohn oder Gottes Kind. Du bist Miterbe. Also wirklich Zugriff drauf haben, das geschieht erst dann, wenn wir einmal bei ihm sind. Sei es durch den Tod oder durch die Entrückung oder ja, auf jeden Fall erst dann, wenn wir bei ihm sind, können wir, haben wir Zugriff auf dieses Erbe. Sind wir wirklich anteilig. Aber wir haben jetzt schon etwas bekommen. Ein Unterpfand. Den Vers habe ich auch irgendwie letztens schon mal vorgelesen, aber das kommt auch immer wieder, weil das ist immer wieder das sehr, sehr ähnliches Thema hier im Galater. Aber mit der Bekehrung bekommen wir erstmal nur, sage ich mal in Anführungszeichen, einen Unterpfand, nämlich den Heiligen Geist. In Epheser 1, Vers 13 und 14: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, wenn jemand an Jesus Christus glaubt oder anfängt zu glauben, der wird versiegelt werden mit dem Heiligen Geist und er hat dann einen Anteil am Erbe. Er ist schon festgesetzt und wir werden einmal den bekommen. Und das Interessante ist, anders als in der Welt, wo ein Erbteil normalerweise begrenzt ist. Aber wenn du von jemandem was erbst, der hat so viel Geld, so viele Häuser, dass das Erbteil hat eine gewisse Grenze. Und du kannst natürlich, wenn da viele Erben sind, wird es aufgeteilt, dann wird dein Erbteil immer kleiner. Umso mehr daran teilnehmen, wird das Erbteil kleiner. Aber das himmlische Erbe ist so unfassbar groß, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn es viele Miterben gibt. Macht überhaupt nichts. Dadurch haben wir keinen Verlust. In keinstem Maße. Darum dürfen wir und sollen vor allem auch anderen Menschen von Jesus erzählen, damit sie auch glauben und miterben werden. Es ist überhaupt kein Verlust an unseren Anteil. Sogar eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn du den Glauben an Jesus verbreitest, dann wird Gott diesen Anteil, diesen persönlichen Anteil, den du bekommst, vergrößern. Wenn du wirklich für ihn arbeitest, den Glauben weitersagst oder auch so lebst, wie Gott es von uns will, in der Heiligung leben, dann wird der Erbteil größer. Ja, so ist Angst, dass dein Erbteil kleiner wird durch die Anzahl der Erben, total unbegründet. Also schmälern dieses Erbteil kannst du eigentlich nur dann, wenn du als Christ passiv bist. Wenn du schweigst, wo du reden sollst. Wenn du in Sünde lebst. Wenn du viele Sachen, die Gott von dir erwartet, nicht tust. Wenn du deine Talente, deine Geistesgaben, die du von Gott bekommen hast, überhaupt nicht benutzt. Also, Du willst wirklich ein großes Erbe haben? Die besten Tipps? Ich gebe dir jetzt ein paar gute Tipps, die wirklich super sind. Verkündige den Glauben an Jesus. Lebe in der Heiligung. Ehre den Vater und den Sohn. Bete für deine Menschen in deiner Umgebung. Sei treu in deinem Dienst für Jesus. Und nutze deine Geistesgaben. Also für Jesus natürlich, nicht für zum eigenen Zweck, sondern für Jesus. Nutze diese Geistesgaben. Das Problem ist nur, wenn du das tust, ist das noch kein Garant dafür, dass du wirklich jetzt ein hohes Erbteil hast. Denn es gibt noch einen Punkt, der noch wichtiger ist als nur das reine Tun. Egal was du tust, tu es in Liebe zum Vater und in Liebe zum Sohn und in Liebe zu deinen Mitmenschen. Na, 1. Korinther 13 möchte ich die Verse 1 bis 4 und die Verse 13 lesen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, egal, was du für Gott tust, seien deine Werke, die du vollbringst, wirklich noch so groß, wenn du keine Liebe zu Gott hast, dann und nicht die Liebe zu den Menschen, die treibende Kraft ist, so sind diese ganzen Sachen alle nichts wert. Dann werden sie am Tag des Gerichts verbrennen, wie Stroh, Holz. Und du kannst kleinere Werke tun, die vielleicht kaum beachtet werden, weil sie sind in Liebe. Dann sammelst du auf einmal damit Gold und Silber und Edelsteine. Es kommt nicht auf die Größe der Werke an, sondern es kommt darauf an, was ist die treibende Kraft? Was bewegt mich dazu? Warum tue ich das? Ja, Liebe ist auch das Letzte eigentlich, was übrig bleibt. Ich habe zwar den Vers 13 gelesen, mit Glaube, Hoffnung steht da drin, aber die werden einmal vergehen, wenn wir beim Vater sind, denn dann wird der Glaube, ist da nicht mehr nötig, weil wir sehen Gott, wir schauen, wir leben aus dem Schauen, der Glaube wird zum Schauen und Hoffnung, die brauchen wir nicht mehr, weil sie ist erfüllt worden, sie hat sich erfüllt. Letztendlich bleibt nur die Liebe. Vers 3 lese ich nochmal vor. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Also Paulus selbst war ebenfalls einmal unmündig gewesen. Und zwar vor der Zeit, also die Zeit vor der Bekehrung. Da war er selbst noch unmündig und seine ganzen Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht, wer alles mit wir hier gemeint ist, wahrscheinlich die Aposteln, vielleicht auch Apollos, der ja bei den Korinthern auch groß ist, oder ja alle Apostel. Auf jeden Fall spricht Paulus da von, dass er auch unmündig war und einige seiner Mitarbeiter, also wir waren Unmündige. Der Unmündige ist den Grundsätzen dieser Welt unterworfen und er ist ein Sklave, und zwar ein Sklave der Sünde. So, dieser Sklaverei kann man nicht entfliehen. Egal was du machst, du kommst da nicht raus. Du bleibst ein Sklave und wenn du in dieser Sklaverei stirbst, bist du verloren. Es gibt eine Möglichkeit, um da rauszukommen. Aber das hat nichts mit deinem Tun zu tun. Du kannst machen, was du willst, das bringt dir nichts. Herauskommen kannst du nur, wenn du jemanden hast, der dich aus dieser Knechtschaft herausgekauft hat, losgekauft hat. Und dieser jemand ist Jesus. Er ist Gottes Sohn, der auf diese Erde gekommen ist, der von einer Frau geboren wurde und er wurde unter das Gesetz getan. Er hat das Gesetz erfüllt und ist der Einzige, der uns von diesem Gesetz loskaufen kann. Er hat am Kreuz für die Schuld der Sünde bezahlt und mit seinem Blut hat er die Möglichkeit, uns frei zu machen, uns von diesem Gesetz loszukaufen. Letztendlich haben wir nur eine Aufgabe, zu sagen, ja, ich nehme dieses Opfer an. Und wisst ihr was? Selbst das hat Gott sogar noch in uns gewirkt. Das ist nicht von uns. Unser Leben wurde von Gott darauf hingeführt, dass wir überhaupt zu dieser Entscheidung kommen konnten. Letztendlich, was haben wir gemacht? Mehr als sagen, danke für das Geschenk der Erlösung? Viel mehr können wir auch gar nicht machen. Und wenn wir losgekauft sind, sind wir Söhne. Sind wir Sohnschaft. Sohnschaft Gottes. Er hat uns in die Sohnschaft berufen. Und ja, Gottes Geist bezeugt diese Sohnschaft auch. Indem wir ihn jetzt als Abba-Vater ansprechen können. Israel hatte damals diese Möglichkeit nicht. Die kannten Gott nicht als ihren Vater. Als Jesus praktisch den Jüngern beten gelehrt hat, da hat er gesagt, unser Vater im Himmel. Das kannten die vorher nicht, so haben die nie gebetet. Die haben alles Mögliche gebetet, aber nie unser Vater gesagt. Wir dürfen es. Das Interessante ist, Abraham ist ja der Vater der Glaubenden. Ist ja bestätigt. Und ich möchte jetzt zwei Stellen vorlesen. Abraham hatte zu der Zeit noch gar keinen Sohn gehabt. Also nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in mein Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. So, dann hat er immer noch keine Kinder gekriegt, lange Zeit. Und aber es ist ihm verheißen worden. Und Sarah, die galt als unfruchtbar, Sarai hieß es zu der Zeit noch, galt als unfruchtbar, aber hatte eine Magd. Und nun sollte diese Magd für Abraham einen Erben hervorbringen. Und in Kapitel 16, also 1. Mose Kapitel 16, Verse 16 bis 19 lese ich. 16 bis 19. Kapitel 17, Vers 16 bis 19. Ich hatte Kapitel hier vergessen aufzuschreiben. Weiß nicht, Vers steht da, aber Kapitel nicht. Kapitel 17, Vers 16 bis 19. Oder wir können ab 15 lesen. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir und auch von ihr einen Sohn geben. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, soll gebären. Und Abraham sprach zu Gott, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Ja, wir sind ebenfalls vom Samen Abraham. Und zwar nicht nach dem Fleisch, sondern wir sind seine geistigen Nachkommen, geistlichen Nachkommen. Er ist der Vater der Glaubenden und wir sind ebenfalls gläubig geworden und gehören nun auch praktisch zu dem Erbe, was ihm gesagt, was dem Abraham verheißen wurde. Dieses Erbe, da gehören wir zu. Also jeder, der glaubt, hat einen Anteil. Und diesen Anteil, Gott weiß, was jeder kriegt von Anfang an. Das ist festgesetzt. Im Grunde können wir eigentlich gar nichts dazu machen, dass der größer wird. Gott hat den schon festgesetzt. Aber trotzdem sollen wir für ihn was tun. Denn unser Schatz wächst auf der einen Seite, aber Gott hat ihn schon zugeteilt, weil er sieht, was wir machen werden. Weil er wieder aus dieser Ewigkeit herausguckt und weiß, was wir tun werden. Wo wir unsere Fehler haben, wo wir unsere Stärken haben, wo wir uns für ihn einsetzen und wo wir es einfach gelassen haben. Er weiß es. Auf der einen Seite ist unser Erbteil festgesetzt von Gott, aber auf der anderen Seite sollen wir für ihn was tun, damit er uns auch belohnen kann. Und er will uns ja belohnen. Aber jetzt auch schon hier auf dieser Erde, auch wenn wir dieses Erbteil im Himmel noch nicht ergreifen können, erfassen können, haben wir aber trotzdem einen liebenden Vater, der uns versorgt, der bei uns ist, der uns trägt und durch unser Leben führt. Deswegen brauchen wir uns eigentlich auch gar keine Sorgen zu machen. Selbst jetzt in dieser Zeit, wo man sieht, viele Menschen sind krank. Was ist mit meiner Arbeit? Ich weiß nicht, ob ich noch in einem Jahr Arbeit habe. Kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass Gott mit mir ist und dass er mich versorgen möchte. Auf der einen Seite haben wir zwar noch nicht Zugriff auf dieses Erbe, aber wir werden von unserem Vater versorgt. Und warum machen wir uns dann überhaupt noch Angst? Wovor haben wir Angst? Also, ich habe mal aufgeschrieben, worüber ich mir alles Sorgen machen kann. Ich habe leider den Zettel verloren. Aber ich habe dann sehr oft feststellen können, die Sorgen sind sicherlich berechtigt, aber ich muss mich davon nicht unterkriegen lassen. Es gibt genug Sachen, die auf uns einprallen und wir wissen, wie geht's jetzt weiter. Klar machen wir uns dann Sorgen, aber wir dürfen die Sorgen abgeben und Gott wird sich um sie kümmern. Also schade, dass ich den Zettel nicht mehr habe, da waren echt interessante Sachen drauf alles und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch Sorgen, die werde ich auch nicht los, werde ich immer wieder neue kriegen. Na, so geht es wahrscheinlich wirklich jeden von uns, aber irgendwo merkt man doch, Gott ist doch da. Und egal wo, er führt mich durch. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Und ja, die Sorgen nicht sofort gelöst werden. Aber wir haben einen Vater, auf den dürfen wir setzen, den dürfen wir vertrauen. Der sorgt für uns. Und er tröstet auch, weil Sorgen drücken nieder und dann bekommt man einfach Angst. Ja, wir sollen uns keine Taschen hier bauen oder keine Scheunen hier bauen, weil egal was wir machen, hier kann uns alles genommen werden. Aber einen Schatz im Himmel, den kann uns keiner mehr nehmen. Deswegen auf das schauen, was oben im Himmel ist. Ja, ich fasse zusammen. Durch den Glauben sind wir Söhne Gottes und wir haben einen Erbteil. Und dieses Erbteil können wir vermehren, indem wir etwas tun. Aber auf der anderen Seite hat Gott dieses Erbteil schon längst festgesetzt, weil er genau sieht, was wir getan haben, wo wir gesündigt haben. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen, denn Gott versorgt uns jetzt schon. Er ist jetzt unser Vater. Auch wenn wir unser Erbteil noch nicht ergreifen können, haben wir Versorgung von unserem himmlischen Vater. Ja, lasst uns aufstehen und beten. Ja, Herr, ich möchte dir Dank sagen, dass du uns ja zu deinen Kindern gemacht hast, dass du ja deinen Sohn gesandt hast ans Kreuz und dass er uns losgekauft hat von unserer Schuld her. Durch den Glauben an ihn sind wir zu deinen Kindern geworden. Hab Dank dafür, dass wir ja von dir geführt wurden, dass wir ja an dir glauben dürfen, Herr. Du siehst aber auch, ja, dass wir ja immer wieder Sorgen haben. Und dass wir Ängste in dieser Welt haben, Herr, ich bitte dich, führe du uns einfach dadurch und schenke, dass wir immer mehr lernen, auf dich zu vertrauen, dass wir ja von dir ja versorgt werden und dass wir dadurch erkennen, wie groß du bist. Herr, schenke, dass wir in der Liebe zu dir immer mehr wachsen und ja, dass wir ja deine Größe verherrlichen. Amen.